Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Heute spricht Daniela Gelbricht zu uns. Vielen von uns ist sie bereits bekannt. Sie tritt im Hauptchannel auf, predigt in Gemeinden, übersetzt Veranstaltungen und ist Dozentin für das Alte Testament an der Theologischen Hochschule Friedensau. Daniela, du magst Sprachen. Wie kam es zu dieser Begeisterung?
Nun ja, das hat schon sehr früh angefangen in der Schule. Ich habe mich mit den Sprachen nie schwer getan. Das ging immer so von der Hand. Und ich wollte auch schon ganz früh mal im Ausland leben. Das hat sich auch später bewirklicht. Aber die Liebe zur Sprache war schon immer da.
Okay. Jemand, der gerne reist, an vielen Orten gelebt hat und auch noch unterrichtet, der muss ja nun Menschen mögen. Hast du vielleicht eine Begebenheit, die dir so in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es gab viele schöne Begegnungen mit Menschen. Ich war einmal auf Madagaskar und habe da 2 Wochen lang unterrichtet an einer Universität und bin dort Studenten begegnet, die nicht sehr viel Geld hatten und für sie war es ein großes Vorrecht zu studieren. Und die sind wirklich jeden Morgen ganz früh aufgestanden, waren erstmal auf ihren Reisfeldern und haben gearbeitet und sind dann 1 bis 2 Stunden zu Fuß in die Uni gelaufen, um am Unterricht teilzunehmen. Und sie saßen alle 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn da mit ihrem Papier, mit ihrem Stift in der Hand. Und da kam ich auch 5 Minuten vor Beginn.
Danke, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich wünsche dir nachher Gottes Segen für deine Predigt.
Dankeschön.
Ich lese jetzt den Predigttext aus 2. Mose 3, die Verse 7 bis 10 und 14. Der Herr sagte zu ihm: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Gott entgegnete: Ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach: Ich bin, hat mich zu euch gesandt.
Die längste Glücksstudie, die es je in der Weltgeschichte gab, wird von der Harvard University in den USA durchgeführt. Sie begann vor 75 Jahren. Tausende von Menschen haben an ihr teilgenommen und nehmen an ihr teil. Darunter übrigens auch einer der amerikanischen Präsidenten. Robert Waldinger ist der 4. Leiter dieser Studie. Und er und sein Team befassen sich mit den Geschichten von Menschen. Sie hacken in das Leben von Menschen und möchten herausfinden, was Menschen glücklich macht, was ihr Leben wertvoll macht. Und in einem TED-Talk fasst das Robert Waldinger kurz zusammen. Es gibt viele Dinge, die glücklich machen. Aber wenn man das mal runterbricht, so sagt er, sind es natürlich die gesunden Beziehungen, die das Leben glücklich machen. Nicht unbedingt Geld, nicht unbedingt der berufliche Erfolg, auch nicht das Berühmtwerden, so wie das vielleicht heute viele meinen. Nein, es sind gesunde Beziehungen. Und er sagt, gesunde Beziehungen, in der sich der eine auf den anderen wirklich verlassen kann. Wenn alle Stricke reißen, ist der andere da. Man kann sich auf den anderen verlassen. Die Beziehungen mögen durchaus Spannungen haben, man ist nicht immer gleicher Meinung, aber das sich verlassen können auf den anderen, das ist wichtig im Leben. Und ich freue mich, dass es immer noch Menschen gibt, die solche Menschen im Leben haben. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von uns jetzt auch an einen Menschen oder mehrere Menschen denken. Man kann sich natürlich heute auch die Frage stellen, wo viele Journalisten sagen oder viele Autoren sagen, dass unsere Zeit immer ich-bezogener wird. Findet man denn noch Menschen, auf die man sich 100% verlassen kann, wenn jeder nur noch auf das Seine bedacht ist oder nur noch an sich denkt? Aber es gibt sie noch, diese Menschen. Die Israeliten mussten sich im Exodus, als sie aus Ägypten auszogen, 100% auf Gott verlassen. Josef, ihr Vorfahre, hatte ihren Vätern gesagt, ihr werdet nicht immer in Ägypten bleiben. Gott wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land, aus Ägypten, hinaufführen. In das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hatte. Und als später Mose und Aaron zu den Israeliten kommen, als sie in Ägypten versklavt sind, für den Pharao Ziegel brennen, damit er seine Vorratsstätte in Pithom und Ramses bauen kann, da kommen ja Mose und Aaron zu den Israeliten und da sagt Aaron zu ihnen, ich zitiere hier mal 1. Mose 4, er erzählt ihnen, Gott möchte euch herausführen aus Ägypten, heimbringen in euer Land. Und das Volk glaubte. Und als sie dann hören, dass der Herr sie heimsucht, so wie Josef das angesagt hatte, dass der Herr also die Israeliten heimsucht und ihr Elend gesehen hat, da werfen sie sich nieder und beten an. Aber das, was Aaron und Mose ihnen sagen, das müssen sie glauben. Also da ist Vertrauen im Spiel. Sie müssen glauben, dass Gott sie wirklich in dieses andere Land bringen möchte. Sie heimbringen möchte. Da ist Vertrauen im Spiel. Und ich denke da auch an die letzten Stunden, bevor sie aus Ägypten ausziehen. Da sind sie ja in ihren Häusern und feiern das Passa. Da müssen sie auch glauben, dass Gott etwas machen wird. Dass er irgendetwas tun wird, dass sie tatsächlich aus Ägypten hinausbringt, in diese andere Welt, in eine neue Zukunft. Und sie sitzen in ihren Häusern gestiefelt bereit, aber sie haben keine militärische Strategie, auch keine politische. Sie haben gar nichts, mit dem sie die Ägypter beeindrucken könnten. Sie müssen einfach vertrauen, dass Gott das macht. Und der Exodus ist natürlich seit der Berufung Abrahams durchaus eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Israels. Abraham sollte aus seinem Land in das gelobte Land und jetzt sollen die Israeliten aus Ägypten, natürlich sind sie freiwillig nach Ägypten, aber sie sollen zurück in ihr Heimatland. Eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte Israels. Und vielleicht auch eine der ungewöhnlichsten Migrationen der Weltgeschichte. Man bedenke, dass ein Riesenvolk an einem Tag von einem Ort in eine andere Welt, in eine andere Zukunft, in eine neue Zukunft hinübertritt und Freiheit gewinnt. Sklaven, die gewöhnt sind, Ziegel zu brennen, werden mit einem Schlag frei, ohne jemals gelernt zu haben, wie man mit Freiheit umgeht. Sie gehen ja von einer Welt in eine andere, vom Sklavendienst in die Freiheit. Wir wissen, dass sie dann erstmal durch die Wüste ziehen, aber Gott bringt sie nach 40 Jahren in dieses gelobte Land. Wahrscheinlich werden die Hebräer oder die Israeliten nicht sehr stolz gewesen sein auf diese 40 Jahre, die sie für die 700 Kilometer benötigen. 700 Kilometer, das ist ungefähr Friedensau Wien. 40 Jahre. Ich glaube, wenn man das in Google Maps eingibt, dann kommt da zu Fuß so ungefähr 5 bis 6 Tage raus. Da werden sie wahrscheinlich nicht stolz gewesen sein. Aber das ist Teil ihrer Geschichte. Mir geht es jetzt allerdings nicht um die Israeliten und dieses außergewöhnliche Ereignis des Exodus. Nein, mir geht es um Gott. Mir geht es um diesen Gott des Exodus. Wie geht es ihm denn, als er die Israeliten aus Ägypten herausführt? Wie fühlt er? Wie denkt er? Kann man sich denn auf diesen Gott wirklich verlassen? Die Israeliten mussten das natürlich damals, als sie aus Ägypten auszogen. Wie geht es ihm? Und da möchte ich nochmal den Text aufschlagen, den Caroline vorhin gelesen hat. Im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, im dritten Kapitel. 2. Mose 3 und ich lese die Verse 7 und 8. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ein paar Punkte, die ich hier unterstreichen möchte. Der Herr oder Gott spricht. Das ist für mich ein interessanter Punkt. Wir befinden uns ja hier in der Steppe. Mose begegnet Gott oder Gott begegnet Mose an dem Berg Gottes, dem Horeb. Und Gott spricht. Er ergreift die Initiative und begegnet dem Menschen Mose. Er spricht. Gott spricht in die Wirklichkeit des Lebens hinein, in dem Mose hier steht und auch in dem die Israeliten sind. Er spricht, er kommuniziert. Und wir haben an dieser Stelle natürlich auch einen Einblick in das, was Gott bewegt. Wir wissen ja alle, dass die hebräischen Texte nicht unbedingt sehr ausführlich sind, wenn es um Gefühle geht oder Emotionen oder was die Leute wirklich bewegt. Ich denke da an Texte wie, geh Abraham, nimm deinen Sohn, opfere ihn und Abraham geht und tut alles, was da gesagt wird. Da wird nicht gesagt, was Abraham denkt oder fühlt. Aber hier haben wir Einblick in das Herz Gottes. Und Gott spricht zu Mose. Er spricht zu Mose und er achtet den Mose hier als ein Du. Als jemand, dem er vertraut und irgendwo weiß, dieser Mose, dieser Mensch Mose kann mit dem, was ich ihm hier sage, umgehen. Er ist ein Gegenüber dieser Mose und der Herr spricht: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen. Erster Punkt, Gott sieht. Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen. Auch wenn die Israeliten jahrzehntelang in Ägypten Ziegel gebrannt haben und sich wahrscheinlich die Frage gestellt haben, sieht dieser Gott denn? Nimmt er uns wahr? So sagt Gott zu Mose hier, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen. Gott sieht. Und das, was die Israeliten in Ägypten erleben, wird von ihm wahrgenommen. Er sieht ihr Elend. Gott sieht. Dann hört er ihr Geschrei über ihre Bedränger. Er hört den Notruf, den Hilferuf, den Hilfeschrei. Und ich habe mir beim Lesen dieses Textes gedacht, er hört Geschrei. Wer hört denn gerne Geschrei? Wer hört denn gerne zu? Wer lässt sich denn gerne auf die Not des anderen ein? Ist das in unserer heutigen Zeit nicht unglaublich anstrengend, wirklich zuzuhören? Leben wir nicht in einer Zeit, wo man lieber gehört werden sollte? Wo die Redner, die sich gut darstellen können, im Mittelpunkt stehen, aber zuhören? Geschrei hören. Gott hört. Er lässt die Not des anderen an sich heran. Er lässt die Not der Israeliten an sich heran. Er hört ihr Geschrei und er erkennt ihre Leiden. Dieses Erkennen ist wirklich eine Identifikation mit. Er erkennt, was sie durchmachen. Er sieht ihre Geschichte. Er kennt sie. Und nichts, was sie tun, ist bedeutungslos. Nichts, was sie sagen, ist bedeutungslos. Er fühlt sich in ihr Leben hinein. Und dann kommt der nächste Schritt. Er bleibt nicht weit weg, sondern er kommt herab. Er steigt herab, damit er sie retten kann aus der Hand der Ägypter. Aus der Hand des Königs von Ägypten, der doch nur auf seine Vorratsstädte in Pithom und Ramses bedacht ist, dem es nur um die Ziegel geht, der sein Reich bauen möchte und der auch nur an sich zu denken scheint. Aus dieser Hand möchte Gott die Israeliten herausretten. Gott kommt herab. Und er führt sie hinauf in ein Land, in ein gutes und weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließen. Dieses große Projekt Gottes, sein Volk in ein gutes und weites Land zu führen. Dieses Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hatte. Gott ist mit den Israeliten. Er ist mittendrin in ihrer Geschichte. Und nichts geht verloren. Gott ist da. Und Israel, die Israeliten, auch Mose, sind eingeladen, ihm zu vertrauen, dass er das hinbekommt. Gott möchte sie aus Ägypten befreien und zu sich selbst bringen. Das Buch Exodus ist übrigens so aufgebaut. Diese riesige Befreiung aus Ägypten, die letzten Endes in den Bund führt. Und dieser Bund führt dann letzten Endes auch in die Anbetung Gottes. Gott sagt in diesem Kontext hier zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Er ist die Konstante in der Geschichte Israels, auf den man sich verlassen kann, der da ist, der immer da ist. Auch wenn die Israeliten durchaus den Eindruck haben könnten, zeitweise, dass er nicht hört, nicht da ist, er ist da. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Soweit zu den Israeliten. Jetzt zu uns. Auch wir leben in gewisser Weise im Exil. Auch wir sind nicht wirklich zu Hause. Auch wenn jeder von uns ein Zuhause hat. Davon gehe ich aus, zumindest in der westlichen Welt. Als damals die Menschen aus dem Paradies vertrieben werden, verlieren sie ihr Zuhause. Sie sind nicht daheim. Und in dieses Exil, in dem wir sind, in dieser Gebrochenheit, in der wir leben und auch in der Welt, in der wir stehen, in dieser Welt, in diese Realität hinein spricht Gott. Und er achtet auch uns als du. Als ein Gegenüber, dem er vertrauen möchte. Dieser Exodus findet heute sicherlich auf einer anderen Ebene statt als damals im biblischen Bericht. Vielleicht gibt es Menschen hier im Raum oder die uns zusehen, die wirklich einen riesigen Exodus in der Begegnung mit Gott erlebt haben. Die vielleicht Gebundenheiten hinter sich lassen konnten, weil sie Gott begegnet sind. Oder Abhängigkeiten, die eben in einer gebrochenen Welt da sind. Diese Menschen gibt es. Und sie wurden aus der Sklaverei in diese Begegnung, in diesen Bund mit Gott geführt und haben gelernt, in ihrem Leben Gott anzubeten und frei zu werden. Diese Exodusse gibt es. Aber es gibt diesen Exodus vielleicht auch noch auf einer anderen Ebene. Vielleicht findet er auch da statt, wenn wir lernen, andere Menschen nicht mehr in vorgefasste Meinungen zu stecken. Vielleicht muss da der Exodus geschehen, in der Begegnung mit Gott, wenn man sich klar wird, wenn man Gott begegnet, der Mitmensch. Dass du, der andere, ist ein Mensch, der zum Bilde Gottes geschaffen ist. Der nicht reduziert werden kann auf das, was er sagt, tut oder denkt. Dessen Würde so groß ist, dass das kein Mensch in Worte fassen kann. Vielleicht ist das für uns persönlich auch so ein Exodus, diese Erfahrung zu machen. Die Theorie ist immer ganz schön. Natürlich weiß das jeder. Jeder Mensch hat eine Würde, die alles übersteigt, was wir in Worte fassen können. Oder jeder ist zum Bilde Gottes geschaffen. Aber in der Praxis, das zu leben, den anderen wirklich als Bild Gottes zu sehen und im Augenblick, in dem man dem anderen begegnet, wirklich den anderen als das Wichtigste zu erachten, was gerade im Moment da ist. Vielleicht brauchen wir da auch so einen persönlichen Exodus, das wirklich zu leben, in der Begegnung mit Gott, weil wir Gott vertrauen, dass er uns da befähigt, herausführt aus unseren vorgefassten Meinungen, Urteilen, die wir über andere fällen. Das ist ein großes Projekt. Vielleicht brauchen wir auch so einen Exodus aus unseren Richtereien, aus den Richterurteilen, die wir über andere fällen. Das geht ja Hand in Hand mit dem ersten Punkt. Oder vielleicht auch so einen Exodus aus dieser Ich-Bezogenheit, die wir alle irgendwie kennen und die auch da ist. Vielleicht in der Begegnung mit Gott, weil wir einem Gott begegnen, der nicht ich-bezogen ist, dem es um den anderen geht. Wie auch vorhin in 1. Mose 3 im Text. Was hat denn Gott davon, wenn er das Elend sieht, das Geschrei hört, das Elend wahrnimmt, herabkommt, sein Volk in dieses weite Land führt? Da hat er ja nicht viel davon. Da tut er ja was für die anderen und wird dadurch natürlich auch vertrauenswürdig. Vielleicht können auch wir in der Begegnung sagen, jetzt geht es mal nicht nur um mich, um meine Geschichte. Jetzt geht es mal um den anderen, der vor mir steht, weil ich an einen Gott glaube, der das auch tut, dem es um den anderen geht, auch wenn er dabei nie seine Identität verliert. Dieser Exodus aus dieser Ich-Bezogenheit in die Liebe, in die Nächstenliebe. Ich glaube, wir könnten die Liste fortfahren mit all den Dingen, mit all den Strukturen, aus denen Gott uns herauslösen möchte, in der Begegnung mit ihm selbst. Der Gott der Bibel, der Gott des Exodus, ist ein beziehungsorientierter Gott, der Beziehungen mit uns knüpfen möchte, wo Vertrauen da ist, wo einer sich auf den anderen verlassen kann. Auch wenn es sicherlich Lebensmomente gibt, wo man sich die Frage stellt, kann ich diesem Gott wirklich vertrauen? Redet er denn wirklich in unsere Zeit hinein? Schweigt er nicht? Wo ist er denn? Diese Momente wird es geben. Aber wir sehen in der biblischen Geschichte einen Gott, der da ist, der immer da ist, der befreit und in einen Bund, in eine Beziehung mit sich selbst führen möchte. Das ist auch irgendwo unsere Bestimmung als gebrochene Menschen in einer absurden Welt. Gott begegnen, uns von ihm befreien lassen und uns von ihm in diesen Bund führen zu lassen, den er gestiftet hat und der übrigens auch einzigartig ist in der Menschheitsgeschichte. Ein Gott, der sich mit Menschen auf einen Bund einlässt. Gott ist da. Selbst im 21. Jahrhundert. Schön, wenn wir Menschen haben, auf die wir uns wirklich verlassen können. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen begegne, die in guten und gesunden Beziehungen leben. Das ist in unserer Zeit vielleicht auch herausfordernd geworden, aber es gibt sie. Aber es gibt einen, der all diese Beziehungen, die wir zwischen uns Menschen knüpfen, toppt, der immer da ist, der hört und keines unserer Worte ist bei ihm bedeutungslos, der sieht und nichts, was wir tun, ist bedeutungslos, der herabkommt in unser Leben, retten möchte, wiederherstellen möchte und jeden Einzelnen in ein weites und gutes Land bringen möchte. Und übrigens sagen die Propheten im Alten Testament, dass jeder Mensch so ein Land ist, ein bewässerter Garten, wo Gott leben möchte. Gott ist da. Er ist ein Anker in der Zeit, ein Zentrum in der Geschichte. Und ich glaube, dass er uns einlädt, uns heute noch auf ihn zu verlassen. damit jeder von uns diesem Gott persönlich begegnen kann, der uns als du erachtet und uns als so wertvoll erachtet, dass ihm alles andere egal ist und nur wir da sind für ihn. Er ist jemand, auf den wir uns verlassen können. Amen. Wir beten. Lieber Vater, danke, dass wir in deiner Hand sind und dass wir lernen dürfen, dir zu vertrauen, dass du da bist und dass sich Menschen die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte auf dich verlassen haben und dass wir das auch heute noch können. Danke, dass du jede Menschengeschichte ernst nimmst und dass nichts verloren geht in unseren Geschichten, sondern alles bei dir bleibt. Danke, dass du an andere denkst und dich ausblendest, damit der andere vorankommt und wachsen kann. Hierfür danke ich dir. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.